Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tea with Turtlenecks. An meiner Seite Tobias Resch. Stell dich mal vor, Tobias Resch.
Hallo, mein Name ist Tobias Resch. Ich bin Schauspieler und sitze hier mit Enrico Riedmüller, der ebenfalls Schauspieler ist. Und wir betreiben zusammen den Account Turtlenecks. Richtig. Auf Instagram, YouTube, auf Instagram
und TikTok. Ja, und Turtlenecks für euch, nicht wie Turtlenecks geschrieben wird, sondern Trittlenix, T-R-T-L-N-X.
Ja, das ist ein kleiner Intelligenztest für alle unsere FollowerInnen.
Das ist auch eine Voraussetzung, um uns folgen zu dürfen. Ne? Tobi, heute Podcast-Folge, welchen Tee hast du heute wieder für uns zubereitet?
Ich habe heute wieder, wie das letzte Mal, den weißen Tee vorbereitet. Das ist schon unser zweiter Aufguss, lass dann schmecken.
Wie heißt denn der Tee, hast du es gemerkt?
Weißer Tee.
Ah, ich dachte, er hat einen Namen gehabt, aber...
Nein, ich weiß nicht genau, aber es ist ein weißer Tee.
Ja, und der schmeckt köstlich. So, Leute, das Ding ist, normalerweise droppen wir dann immer so ein bisschen durch kleine Rätsel und so weiter, welches Thema wir haben. Diesmal ist es aber so, dass wir ein kleines technisches Problem hatten nach der Aufnahme das letzte Mal und deswegen ist die Datei leider verloren gegangen.
Deshalb haben wir jetzt unfreiwillig eine Woche Pause gehabt.
Ja, also es war wirklich nicht durch Faulheit, es war durch technisches Unvermögen. Jetzt ist es aber so, wir denken uns, nichts soll verloren gehen, vor allem thematisch nicht. Und ich drop mal ganz kurz, es geht um Film.
Ja, also wir versuchen jetzt eins zu eins die Conversation, die wir letzte Woche gehabt haben, zu wiederholen, okay? Ich hoffe, du kannst deinen Text.
Ich kann meinen Text sehr gut. Aber wir machen für eine Sache, die fand ich total lustig, die würde ich gerne mit dir wiederholen.
Ja.
Und zwar bei TikTok gibt es diesen Filter, wo eben verschiedene Filme zufällig ausgewählt werden und wir bewerten die jetzt. Und diesmal machen wir das so, dass wir versuchen, so schnell wie möglich das zu machen, dass wir nicht so lange brauchen wie beim letzten Mal.
Genau.
Bist du dafür bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay, dann starten wir mal die Aufnahme und wir wechseln das Ding durch. Let's go.
Lost in Translation, finde ich super. Habe ich mir erst vor ein paar Monaten angeschaut, zum ersten Mal.
Ich glaube auch, dass es ein sehr guter Film ist. Ich glaube, den habe ich nie ganz gesehen.
Mit Bill Murray und... Scarlett Johansson,
ja. Genau. Mach dir gerne auf die 4.
Auf die 4? Okay, gut. Pride and Prejudice,
das ist mein Lieblingsliebesfilm. Ne?
Sollen wir den jetzt auf die 1 geben für dich?
Na, der ist ein toller Liebesfilm, er ist natürlich nicht, also mach ihn mal auf die 3 für mich.
Auf die 3,
so gut. Aufs Treppchen, weil, ne?
Ja. Babel?
Ja, machen wieder auf die 8, weil I don't know about that film.
I don't know, man.
Apokalypto. Das ist von Mel Gibson, der Film.
Oh Gott.
Ja, machen auf die 7. So, der soll schon gut sein. Also, aha. Aber keine Ahnung.
Okay, gut. Next, Amour. Ist das Amour von Haneke? Das ist, ich habe den nicht gesehen, aber er ist sicher gut. Ich würde ihn auf 5 geben.
Dann mach ihn auf die 5. Let's go. Weiter geht's.
The Shining.
Ja, das ist natürlich ein Klassiker. Toll. Ein Klassiker.
Würde ich auf 1 oder 2
geben. Mach auf die 2, weil vielleicht kommt einer, wo wir wirklich sagen, puh.
Was ist das?
Das Leben der Anderen. Ich glaube, Oscar für Besten, der ist sehr, sehr gut.
Außerdem mag ich den Schauspieler, der den Stasi-Dude gespielt hat. Ich weiß nicht mehr, wie
der ist. Der ist kurzzeitig danach an Krebs verstorben.
Ja, genau. Und dadurch, dass es ein deutscher Film ist und so, müssen wir eigentlich das appreciaten.
Meinst du, wir sollen auf die 1 packen?
Weil ich finde, der ist wirklich gut.
Der
wird den auf die 1 packen.
Wirklich auf die 1?
Ja.
Du nicht? Dann machen wir es auf die 1. Okay. Wir appreciaten nicht mal deutschen Film. Der Teufel trägt Prada, kann auf die 6, ist ein toller Film.
Meryl Streep geht immer.
City of God, das wäre meine 1 gewesen.
Wirklich, den kenne ich nicht.
Das wäre meine 1 gewesen.
Was macht der?
Da geht's,
geben wir auf 9.
Geben auf die 9 leider. Jetzt die 10, wer ist der schlechteste Film von allen?
Gravity.
Passt, können wir weghauen.
Gut.
Ah, City of God wäre meine 1 gewesen.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Schreibt mal in die Kommentare, was eure Reihenfolge gewesen wäre und welchen Film wir unbedingt gucken müssen. Peace out.
Das ist eigenartig, wenn so verschiedene Formate aufeinandertreffen. Im Podcast hat man so viel mehr Zeit und bei TikTok hat man schon so Herzrasen.
Ja.
Aber allein nicht, wenn ich die App öffne, kriege ich Herzrasen. Du nicht?
Es ist auf jeden Fall, die Reizüberflutung ist on point, was das angeht. Cool. Tobi, danke, dass du das Spiel nochmal mit mir mitgemacht hast.
Ja, danke dir.
Und
aber was kommt in diesem God-Dingen
City
vor?
Of God.
City of God.
Der Film beschreibt... Ich sage mal, Teil des Lebens in Brasilien, in den Slums von Brasilien und die Bandenkriminalität dort.
Mhm.
Und ich weiß nicht, der Film, der hat auch ganz, ganz viel Hip-Hop, ich sage mal, Querverweise geprägt.
Mhm.
Vor allem Locke der Boss, Und das ist so arg, da ist so eine brutale Szene mit dabei. Da gibt es halt vor allem auch, es geht um mehrere Menschen dort, aber unter anderem auch um einen Straßenjungen, der so eine Brutalität an den Tag legt, um sich, ich sage mal, Respekt und Macht zu verschaffen. Mhm. Obwohl er der Jüngste und der Kleinste ist. Und das ist echt krass. Und generell auch diese Art von, wir kennen ja oft diese Straßen- und Gangsterfilme aus Amerika, US-Amerika. Und der Film zeigt halt eine ganz andere Realität. Und ich fand den wirklich krass, der Film. Wirklich, wirklich auch gut gemacht. Und vor allem, weil es auch mal nicht dieser typische Hollywood-Film ist. Mhm. Ja, aber würde ich dir auch ans Herz legen.
Und war das eine amerikanische Produktion oder?
Das weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Aber ich glaube tatsächlich, ich weiß es nicht.
Mhm.
Und City of God deswegen, weil wo steht die große Jesus-Figur?
In Rio de Janeiro, glaube ich.
Ist Rio de Janeiro, ja.
Ich glaube schon.
Und den Film würde ich dir ans Herz legen.
Ja, gut. Den schaue ich mir gern an.
Tobi, jetzt sind wir hier drin, wieder im Film-Podcast schlechthin. Wir haben dieses Spiel gemacht. Checkt alle unseren TikTok aus, damit ihr das auch sehen könnt.
Damit ihr up-to-date seid, ja.
Und unsere Mimik sehen könnt zum Video. Tobi, Filme. Wir fangen einfach mal ganz, ganz klischeehaft an. Was sind denn deine Top 3 Filme?
Meine Top 3 Filme sind...
Stopp. Und ja? Wir machen ganz gleich eine Kleinigkeit. Ein Film darunter sollte bitte ein deutschsprachiger Film sein, der dich vielleicht auch geprägt hat. Weil ich habe da gleich eine Anekdote, die wir beide erlebt haben, was so deutschsprachigen Film angeht.
Okay. Ich habe das, glaube ich, eh schon mal gesagt, dass wir ja Kassetten gehabt haben daheim und so einen kleinen Fernseher. Und da haben wir die Kassetten gehabt von Schuh des Manitou, Ice Age und Cinderella und zum Drüberstreuen, das war irgendwann im Fernsehen und dann haben wir es irgendwie geschafft, dass wir das dann aufnehmen auf die Kassetten, Notting Hill. Da haben wir, glaube ich, in unserem Romantik-Podcast oder Liebes-Podcast schon mal drüber geredet.
Ja, was ja auch der Lieblingsliebesfilm von meiner Partnerin ist.
Wirklich?
Ja, und ich finde das interessant.
Ja, vielleicht war das hast du den gesehen damals?
Ich habe ihn damals mit ihr gesehen, damals.
Mit ihr, aber nicht als Kind.
Nein,
nicht als Kind. Wie er rausgekommen ist, meine
ich. Nein, da habe ich nur, nein.
Oder wie er gerade auf ORF war.
Nee, vor allem mich als Berliner Jung, Ostbrandenburgischer.
Nein, ich muss jetzt ORF schauen. Na, so hast du nicht geredet, aber...
Das wäre aber sehr lustig gewesen. Na, aber ich
wenn du als Österreicher sozialisiert warst, aber in Berlin.
Boah, das wäre hart. Das Leben war so schon hart, aber...
Ich muss jetzt.
Nee, aber sag mal nochmal, Cinderella hast du gesagt?
Ja, also Aschenputtel, ne?
Ja.
Was, wenn der Prinz es durchschaut?
Dann Schuh des Manitou.
Ja.
Und was ist das dritte?
Und Ice Age 1.
Ice Age. Und ich finde, Tobi, ich habe das letzte Mal schon gesagt, aber möchte es jetzt nochmal sagen, die drei Filme beschreiben dich sehr gut.
Danke sehr. wer bin ich von Ice Age her?
Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, du bringst mehrere Character-Traits mit. Ich verbinde dich ja mit einem Zitat aus Ice Age, das weißt du ja. Und zwar, mein Name ist Diego und ich bin nicht dein Freund. Und ich finde,
wann ist dir das zum ersten Mal aufgefallen, wie wir uns kennengelernt haben, direkt?
Nee, nicht direkt. Da warst du ja so ganz...
nett.
Ja, lieb, da hab ich mich zusammengerissen. Introvertiert. Ich fand aber so im Laufe der Zeit habe ich so gemerkt,
dass ich eigentlich Diego, der Säbelzahntiger bin.
Das ist auf jeden Fall ein Aspekt davon. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass du wahrscheinlich eher Sid bist. Das ist die Wahrheit. Aber deine Distanz zu anderen Menschen,
ja,
die zu aufdringlich sind,
mhm,
das finde ich, habe ich sehr damit verbunden und fand ich immer sehr sympathisch.
Und ich finde eigentlich, dass du von Ice Age bist du auch der Säbelzahntiger, weil du eine Katze bist.
Danke.
Und eine sehr muskulöse Katze.
Also jetzt schmeichelst du mir, aber ich nehme es mit.
Ja, nein, es ist so.
Aber Manny war ja auch so eine Figur, da hattest du auch mal so einen Satz immer wieder von Manny gesagt. Ich weiß nicht, irgendwas war...
Achso, es gibt kein Uns. Genau genommen gäbe es ohne mich nicht mal ein Du. Das ist, glaube ich, nicht das ganze Zitat, aber das finde ich richtig stark.
Ja, finde ich auch ein richtig geiles Zitat. Also, ja, Filmklassiker. Und ich muss aber auch sagen, ein bisschen hast du auch für mich immer was gehabt von diesem Eichhörnchen.
Ja.
Scratch.
Wegen dem Stresslevel?
Nicht per se wegen dem Stresslevel, jetzt, wenn du sagst. Eigentlich per se zwischen dieses Bloodline-Retiren mit dieser einen Erdnuss. Das ist so.
Eichel.
Dass du versuchst, mit deiner Eichel deine Bloodline zu retiren.
Ja. That's what I'm trying.
Und ich finde, es läuft ganz gut, Tobi.
Findest du?
Ja. Aber ich finde auch eben dieser Humor von Schul des Manitou natürlich ein bisschen aufgeklärter als damals, aufgeklärter. So viel gebe ich dir. Aber diese Leichtigkeit, diese...
Hast du jetzt mittlerweile das Kanu des Manitou gesehen?
Na.
Oder ist das nur vor dir?
Na, ich hab's doch vor mir, tatsächlich.
Der, wie heißt der?
Bulli Herbig?
Na, der von Discounter.
Merlin Sandmeier.
Der spielt da mit.
Der spielt da auch mit. Übrigens auch mal für alle Leute, die den immer nur unter dieser Discounter-Rolle kennen. Das ist ein sehr guter Theaterschauspieler.
Ja, schaut mal nach Hamburg, wenn ihr Zeit habt, und schaut euch da was an. Der hat Prozess zuletzt gespielt.
Ah ja.
Der Prozess.
Ist der am Thalia? Kann es sein?
Ja.
Nicht am Schauspielhaus, ne?
Ne.
Ja, aber ich fand, das ist wirklich ein guter, der hat so sein Ding, auf jeden Fall.
Ja.
Ist aber legitim.
Und der hat eine krasse Körperlichkeit.
Der hat
den würde ich gern sehen in das Kanu des Manitou.
Ja.
Sonst bewegt mich momentan wenig, das zu schauen.
Ja, weil es ist so...
Aber du hast das auch nur auf deiner Bucketlist, oder?
Ich hab's auf meiner Bucketlist, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Das letzte Mal, warum ich überhaupt heute mit dir über Filme reden wollte, war ja deswegen, weil wir zusammen im Kino waren, ganz spontan.
Ja, ganz spontan, wirklich. Es war eine Viertelstunde vor Kino, vor Filmbeginn.
Ja.
Und wir haben gesagt, machen wir das jetzt oder nicht?
Ja.
Und wir waren schon hart an der Grenze, einfach schlafen zu gehen.
Ja.
Aber dann sind wir doch noch hingegangen.
Ja, weil ich muss sagen, und das ist auch so ein Ding, was ich mit dir verbinde, immer wenn wir beide ins Kino gegangen sind, waren es immer Banger.
Ja, wir haben uns vor Jahren Drive My Car angeschaut.
Dann haben wir uns vor Jahren davor Manchester by the Sea angeschaut.
Ja.
Und jetzt...
One Battle After Another.
Und es waren jedes Mal Knallerfilme, fand ich.
Ja, stimmt.
Zum Beispiel Drive My Car... Wurde ja auch für einen Oscar prämiert als bester ausländischer Film.
Weil wir es geschaut haben.
Ja. Und ich fand den wirklich toll und ist auch einer meiner Top 3 Lieblingsfilme.
Ja? Was ist dein Top 3 Lieblingsfilm?
La Haine, Hass.
Stimmi.
Und nicht deswegen, weil der ist ja dann irgendwie wieder rumgegangen als ein totaler Hipster, Männlichkeits-irgendwas-Film. Sondern
Du hast ihn schon von Anfang an gemacht.
Ja. Und ich habe den gesehen, wie alt war ich? 16, 15, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und hab den mit meinen Kumpels geguckt damals. Und das war so ein politischer, der ist so ein politischer Film eigentlich auch. Und der fasst so viel zusammen, was Rassismus, Antisemitismus,
Klassismus
angeht, Polizeigewalt. Und der hat das alles schon eingefangen in einem total schönen, nicht cringe Arthouse, sondern guten Arthouse-Film.
Ja.
Mit tollen schauspielenden Personen. Und den kann ich euch auch sehr ans Herz legen, wer den noch nicht kennt, unabhängig davon, wie der in sozialen Medien von Filmbros vielleicht gefeiert wird. Das ist wirklich ein guter Film.
Ja. So. Sind wir Filmbros?
Nö, wir reden ja nie so über Film.
Stimmt.
Aber was
macht Filmbros aus?
Die verurteilen andere Leute und denken, ihr Filmgeschmack ist der wichtigste Filmgeschmack.
Die den Filmgeschmack an sich zu seinem Ding erheben und dann geht es eigentlich nicht mehr um Filme an sich und okay, dir gefällt der, mir gefällt der und ich bin wie die Eichel in Ice Age.
Ich finde, Filmbros sind so das Sinnbild für diese jungen Hipster-Regisseure. Weißt du, es gibt da so ein Meme, wenn du einen wirklich gestandenen, erfolgreichen Regisseur nach seinen oder ihren Lieblingsfilmen fragst oder halt diese New Generation und die New Generation macht dann immer so, von Frère Jacques Mondieu, der
Xavier
Film
Dolan.
Von Xavier Dolan aus 1892, sein Stummfilm hat mich geprägt und mein Spiel und mein Werk. Das ist ein total kacklangweiliger Film, so, der überhaupt nichts aussagt, wo sie wahrscheinlich ausprobiert haben, irgendwas zu machen. Und dann kommt halt, irgendein Oscar-Preisträger und sagte, ja, ich fand Cars 2 toll.
Ja.
Hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja.
Und der war auch einfach gut, weil dann ist auch das Ding, und das liebe ich halt, und daran erkennst du halt wirklich gute Leute, weil sie das Genie erkennen an solchen Filmen. Weil es hat ja einen Grund, warum zum Beispiel das ehrlichste Publikum der Welt, Kinder, etwas toll finden. Die finden nicht alles toll, ganz im Gegenteil, sondern die finden was aus einem bestimmten Grund toll.
Ja.
Und das muss halt auch wirklich gut sein, weil das Feedback ist ehrlich. Ist dann, Mama, ich habe keinen Bock mehr, ich will was anderes machen.
Hast du Inside Out 2 gesehen?
Ja.
Hat dir der gefallen?
Ich fand die alle toll.
Ich finde da. Das Konzept ist so geil.
Ja, mega schön, mit diesen Emotionen umzugehen und du kannst... Die
und haben dass halt dieser eine Langeweile-Dude oder diese Person, die Langeweile repräsentiert, ein Franzose ist und so mit dem Handy.
Ja.
Ich finde das richtig schön.
Ich finde es auch großartig, wenn man heutzutage noch mit Klischees spielt und die dann aber wirklich konkret aufnimmt.
Mhm.
Das heißt, man benutzt die, um etwas wirklich Nahbares zu erzählen und nicht einfach nur, um irgendwas bloßzustellen.
Mhm.
Und das finde ich richtig gut. Also generell, und der Film ist einfach schön erzählt, der hat einen tollen Bogen und total verschiedene Charaktere dadurch und ist, wie man so schön sagt, total relatable.
Relatable, ja.
Ich habe ja vorhin gesagt, Entschuldigung, dass ich da direkt reingehe, wegen deutschsprachigen Sachen. Du hast ja die Schule des Manitou genannt.
Ja. Ja, was ist die Anekdote von uns?
Tobias und ich, wir zwei, wir waren damals im letzten Jahr unserer Schauspielschulausbildung bei einem Casting-Workshop in Potsdam, Babelsberg.
Ja.
Bei der UFA.
Mhm.
Und wir hatten das große Glück, dass wir zusammen dort sein durften und haben uns eigentlich gar nicht so blöd angestellt.
Mhm.
Bis heute warte ich auf meinen Anruf von Nina Hauen, damit sie mich endlich mal für irgendwas besetzt. Genau, und übrigens da möchte ich nur mal ganz, wenn wir schon darüber reden, die Alruhn Seifert, die sich ganz viel auch mit Nachwuchscasting beschäftigt hat, die Dame haben wir damals kennengelernt. Die war auch ein Grund dafür, dass zum Beispiel unser Kurzfilm, den wir im Studium zusammen geschrieben haben, dort auch gezeigt wurde, als so ein kleines Beispiel, wie man sich auch präsentieren kann.
Mhm.
Das heißt, schon vor 5 Jahren oder 6 Jahren war sozusagen unsere Zusammenarbeit schon ein Thema.
Stimmt.
Und die Dame ist leider verstorben, viel zu früh. Deswegen möchten wir sie mal auch ganz kurz hier auch sie erwähnen und an sie denken, weil sie eine ganz, ganz tolle Person war. Wir haben sie nur kurz kennengelernt, aber die war eine von den wenigen Personen, wo du sofort gespürt hast, die hat sich echt für junge schauspielende Menschen interessiert und für neue Gesichter und nicht nur XY, die man 100-mal gesehen hat, die, dass sie funktionieren, sondern die war wirklich auch an uns interessiert und damit meine ich uns Nachwuchsmenschen und das fand ich wirklich toll und der habe ich auch echt abgenommen, ihr Interesse und nicht nur fürs Eigending, sondern auch um zu fördern und dementsprechend möchte ich sie hier nicht unerwähnt lassen. Zurück zur Anekdote.
Ja.
Und zwar, wir beide hatten ja so eine Casting-Szene gehabt, die wir gespielt haben, das haben wir auch gemacht und dann wurden wir was gefragt, Tobi, wer denn unser Lieblingsschauspieler ist.
Mhm.
Kannst du dich noch erinnern?
Ich habe, glaube ich, gesagt Edward Norton und du Denzel Washington.
Na, ich habe gesagt, pass auf, das war da vermischt du jetzt was. Und zwar, ich wurde gefragt und habe ich gesagt, naja, also ich finde ja den Edward Norton toll, ist ja mein Lieblingsschauspieler. Ne? Und dann haben sie gesagt, naja, okay, wen denn noch? Da wollten sie mich schon darauf hinweisen auf was ich nicht gemerkt habe. Naja, den Denzel Washington finde ich toll. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wen findest du denn im deutschsprachigen Raum gut?
Mhm.
Und dann stand ich da. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, wie dieser eine Typ hieß, der bei diesem Mord in Eberswalde-Krimi, den wir damals geguckt haben.
Der Ronald Zerfeld?
Ja, weil den fand ich ja wirklich gut. Aber mir ist sein Name nicht eingefallen. Und dann habe ich überlegt, wie nehme ich jetzt? Und dann ist der einzige Name, der mir eingefallen ist, Matthias Schweighöfer gewesen. Kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, naja, den Schweighöfer finde ich nicht schlecht.
Ja.
Und ich habe in dem Moment gesehen, wie sie mir alle so, ah ja. Und sie haben alle mich durchschaut, wie sie gemerkt haben, dass das der einzige Name ist, der mir noch eingefallen ist. Und ich finde den eh nicht schlecht. Also muss man auch dazu sagen, dieses Gehate an dem Schweighöfer, der ist kein schlechter Schauspieler.
Es ist auch ein bisschen traurig, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass einmal hat einer ein bisschen Erfolg im Ausland oder generell ein bisschen kommerziellen Erfolg und dann wird er sofort gehatet.
Ja, ja. Der hat natürlich seine Sparte, die er da entdeckt hat.
Aber jeder hat seine Sparte.
Ja, eben. Und es ist ja auch nicht so, dass der deutschsprachige Raum so viel Flexibilität hergibt. Also, und er hat auch, der hat ja mal den Reich Ranitzky, diesen Kritiker, diesen Literaturkritiker gespielt.
Ach so, das habe ich nicht gesehen.
Ja, doch. Und der hat ja auch keine, also gut, der hat dann abgebrochen, die Schauspielschule, soweit ich weiß. Aber der hat auch keine Kack-Ausbildung genossen. Der kam ja auch von der Ernst Busch da in Berlin. Also der kann was. Also das finde ich halt immer ein bisschen frech. Beispielsweise hat er auch bei Oppenheimer gespielt. Da hat er den Heisenberg gespielt. Und das war wunderbar. Also sorry, das ist, da sieht man halt, wie der war definitiv in der Szene nicht schlechter als Cillian Murphy.
Ja.
So, der hat das wunderbar gespielt, muss man auch mal dazu sagen.
Oppenheimer habe ich vor ein paar Wochen im Fernsehen gesehen.
Und wie fandst du den?
Naja, es ist halt ein bisschen blöd, den im Fernsehen zu schauen, weil da halt so krasse Bilder vorkommen und so.
Ja.
Und an sich sollte man den im Kino schauen. Ich habe ihn dann halt zu Hause geschaut und es war ein bisschen langweilig dann mit der Zeit. Also es dieser letzte Akt, nachdem die Bombe geplatzt war, also nicht geplatzt, ist untertrieben, aber
also maximal, ja.
Der erste Atomtester, der in dem Film halt vorkommt. Und dann geht es nur mal so ein ganzes Drittel gefühlt, nur eine ganze Stunde weiter mit der Nachbearbeitung von dem, wo das dann abgeworfen wurde, die Bombe. Und dass der Oppenheimer halt irgendwie nicht trustworthy ist und eigentlich Kommunist ist und so.
Ja.
Das habe ich dann ein bisschen langweilig gefunden.
Ja, ich habe ihn ja damals im Kino gesehen, den Film, und ich finde, das ist ein sehr gut gemachter Film und der Killian spielt das wunderbar.
Der Killian.
Ja, ich finde auch, dass, wie heißt die nochmal? Pugh.
Ja, Florence Pugh. Ich bin ein Riesenfan von der. Magst du die auch?
Die ist großartig.
Hast du die woanders einmal gesehen?
Ich habe die gesehen bei...
Bei diesen Marvel-Sachen.
Ja, da spielt sie auch, bei Thunderbolts. Ey, die spielt das so toll. Das ist irre. Und dann bei, wie heißt denn das, mit diesen Blümchen offen im Haar?
Midsommar.
Midsommar habe ich ein bisschen geschaut.
Hast du das gesehen?
Ich bin so ein, ich habe ganz, ganz viele Ausschnitte mir angeguckt.
Das ist ziemlich brutal.
Ja, deswegen.
Es ist irgendwie schon psychisch, also es geht schon an die Substanz irgendwie.
Dann habe ich sie noch gesehen, ach, wie heißt denn das? Ich habe es jetzt vergessen. Ich habe die schon, hier, bei Dune hat sie auch gespielt.
Echt?
Dune 2, da war sie dann dabei. Nicht viel Futter gehabt, trotzdem gut. Mhm. Also die ist immer, immer super. Das ist halt das Ding. Ich habe die noch nie schlecht gesehen.
Ja, die ist eine stabile Schauspielerin.
Wirklich, also das musst du erstmal schaffen. Gut, die hat tolle Produktion gemacht.
Ja.
To be honest. Nichtsdestotrotz immer gut.
Wie heißt der nochmal schnell? Der Watermelon Sugar, Harry Styles,
ja.
Der hat ja einen Film mit seiner Ex-Frau gemacht und da hat sie auch mitgespielt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Kassen hat.
Harry Styles war verheiratet?
Ja.
Ah, wirklich?
Ich glaube schon, oder er war nur zusammen mit ihr.
Okay.
Aber sie ist Regisseurin.
Ah, ja.
Und hat einen Film gemacht und da spielt er mega schlecht, leider. Aber da spielt die Florence Pugh auch mit.
Ja, ja. Das habe ich auch an Ausschnitten gesehen. Aber ich kann mir keine Filme mit Harry Styles angucken.
Es ist wirklich schwierig.
Ja, und nicht deswegen, weil er nicht ein toller Musiker ist oder auch eine tolle
Bühnenpräsenz
haben könnte.
Oder ganz gut Melonen essen kann.
Ja, aber das Ding ist ja, er ist, tut mir leid, einfach ein Kackschauspieler. Das ist einfach scheiße. Sorry, also was heißt scheiße? Es ist einfach nicht adäquat zu dem, was andere Leute können und mitbringen würden. Er hat zum Beispiel auch gespielt bei diesem Film mit Ed Hardy, diesem Kriegsfilm, wo sie da nicht mehr wegkamen.
1917?
Nee.
Dunkirk.
Da hat er auch mitgespielt.
Mhm.
Da war das okay, weil er halt auf diesen jungen, naiven Soldaten passt.
Ja, und weil es halt Action geladen ist. Und
ja, und einfach super inszeniert war.
Ja.
Also super inszeniert. Aber der ist halt einfach, du merkst halt im Unterschied zu den anderen Jungs, die halt alle Schauspieler sind, das war halt nix. Also im Vergleich. So. Und das finde ich halt einfach ein bisschen schwierig. Beispielsweise Lady Gaga, da merkst du ein bisschen.
Bei Gucci
und auch irgendwie diesen anderen Film mit Bradley Cooper. Das ist schon, die kann schon mehr. Da ist schon auf jeden Fall viel mehr dahinter.
Ja, wobei
House of Boss, ja.
House of Boss nicht gut gefunden habe.
Ich habe es mir auch nicht so lange reinziehen können, aber ich sage nur im Vergleich, weil so spartenübergreifende Leute, das ist ja, das sollte man auch nicht zu engstirnig betrachten. Das will ich damit jetzt nicht sagen, dass nur weil jemand nur Sänger ist, dass er nicht auch Schauspielkunst beherrschen kann.
Ja.
Oder umgekehrt. Es geht nur darum, dass manchmal Leute in Positionen reinkommen, wo sie halt eigentlich nicht fairerweise hingehören.
Ja.
Stichpunkt Nepo-Babys.
Ich möchte nur mal ganz kurz auf One Battle After Another zurückkommen. Ja. Trigger Warning und Spoiler Alert.
Sehr gut, sehr vorbildhaft.
Die Szene zwischen Sean Penn und Teyana Taylor, die diese Perfidia gespielt hat, und der Sean Penn hat diesen Militärdude gespielt, der komplett gaga ist.
Übrigens hervorragend gespielt.
Hervorragend gespielt.
Ja.
Auf jeden Fall haben die ja Sexszene. Es beginnt eigentlich damit, dass die Perfidia, die für so eine linksextreme Gruppe geflüchtete Menschen befreit und die halt in diese Militärbasis da reingeht und die Soldaten festsetzt. Und eben sie dringt dann vor zu dem Chef, zum Champagne und sagt, Hände hoch oder ich schieße.
Ja, beziehungsweise nicht nur Hände hoch, sondern auch Geschlechtsteil hoch oder ich schieße. Weil das hat sie ja auch, sie wollte ihn ja auch demütigen und ihn dazu bringen, dass sie ihn abschießt oder was auch immer, ihn verletzen wird, wenn er es nicht schafft, eine Erektion zu bekommen. Hat er dann bekommen und dann hat sie ihn ja rausgeführt, um dann zu
flüchten. Und eingesperrt,
genau.
Ja.
Und gefesselt, keine Ahnung, wie sowas. Die hat sich auf ihn festgesetzt, sagen wir es so.
Und irgendwas hat er dann vergessen, richtig? Sie hat seine Kappe genommen, diese Militärkappe. Und dann hat er angerufen bei ihr und hat gesagt, die möchte meine Kappe zurück.
Ah ja, okay, gut.
Und dadurch haben sie sie nochmal getroffen.
War das so?
Ich glaube schon,
War Zufall. Ich dachte, das war anders. Er hat ihr doch aufgelauert.
Ja, stimmt.
Hat ihr doch aufgelauert und dann auf der Toilette und dann hat er sie bedroht, gesagt, wenn du nicht dann und dann zum Hotelzimmer kommst, dann bist du dran, so ungefähr.
Und alle deine Leute.
Genau. Und dann ist sie aufgrund dessen durch diese, durch dieses.
Aber er wollte schon die Kappe zurück.
Die wollte ja auch voll. Ja. Auf jeden Fall war das aber nicht der ausschlaggebende Grund, warum sie gesagt hat, ich treffe mich jetzt nochmal mit dir. Es war dann schon, dass er sie erpresst hat.
So. Ja.
Und dann gab es halt diese Sexszene, wo er scheinbar von dieser Waffe, sie hat so eine Art, ich sag mal, Domina-Haltung eingenommen, hat sozusagen ihn dominiert und unter anderem dann eine Waffe wahrscheinlich anal eingeführt. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, glaube
ich. Genau. Ja. Und jetzt war deine Frage, wie ich das fand, oder?
Ja, meine Frage ist, wie du diese Dynamik zwischen den beiden findest, weil ja, er ist Militär-Dude, sie ist in seine Militärbasis eingedrungen, hat ihn gedemütigt. Er hat sie auch sexualisiert von vornherein. Also sie ist ja mit der Waffe reingekommen und er hat irgendwie gesagt, ah, hallo Zuckerpüppchen oder irgend sowas.
Ja, vor allem hat er sie dann auch immer gestalkt und hat sich auf sie
dann hat es gestalkt
runtergeholt. Ja.
Genau. Das heißt, er hat sie komplett sexualisiert und sie bedroht. Sie hat ihn auch bedroht und dann ist es ausgeartet in dieser Sexszene, wo die Waffe in seinem Arsch gelandet ist. Aber genau. Es ist echt ein Major-Spoiler.
Ja, jetzt ist es so. Du hast es ja vorher gesagt, rechtzeitig. So passt, wir reden jetzt darüber, weil es kann ja, der Film ist ja mehr als jemand kriegt eine Waffe in den Hintern. Also sorry.
Naja.
Und wir haben ja auch nicht den richtigen Plot verraten, weil der Plot handelt ja, das ist ja nicht das Highlight.
Der Plot geht nämlich so. Ja,
genau, naja, also wie ich das jetzt fand, wie ich dazu stehe oder
ja,
was.
Ja, genau.
Also du beziehst dich ja auf irgendein Video.
Ja, weil die in dem Video gesagt hat, Menschen verstehen Consent falsch, weil die kann nicht consensual Sex mit dem Champagne, also mit der Figur, gehabt haben, weil sie ja bedroht und erpresst worden ist und sie hat, she took one for the team sozusagen, aber eigentlich ist das alles gar nicht okay.
Also ist das deine Frage, ob ich finde, dass das consensual war?
Ja, weil es wird dann am Ende ja nun mal wichtig, dass nämlich der Champagne oder die Figur von dem Champagne sagt, das war nicht consensual für ihn. He got reverse raped, sagt er ja.
Ja, ja, genau.
Und
ja, das war ja eine Lüge. Das war ja, das hat er ja so gesagt, damit er diesen Platz bekommt, wo er hin wollte. Und das hat er ja als Vorwand genommen, um sich da rauszureden, wie dann etwas Bestimmtes, was wir jetzt nicht spoilern, zustande gekommen ist. So, fertig.
Ja.
Also, ich sage mal so, sie hat vollkommen recht. Die Person, die es gesagt hat, das war definitiv nicht consensual für die Perfidia.
Mhm.
Das war eine Erpressung. Fertig, aus.
Ja.
Und nur weil das so inszeniert wurde, was ich sehr toll inszeniert fand, dass sie sich in der Erpressung selbst irgendwie ihre Power zurückgeholt hat und nicht machtlos war, aber trotzdem war es eine Erpressung, trotzdem war es nicht consensual.
Ja.
Die hat, ich sage mal, so blöd das jetzt klingen mag, das Beste draus gemacht.
Mhm.
So. Und es ist ja auch eine Metapher da gewesen für diese perfide Menschenfeindlichkeit dieser faschistoiden Personen, verkörpert unter anderem von dem Soldaten von Sean Penn, dass sie aber genau die Leute, die sie verachten und hassen, sexualisieren und eigentlich, ich sage jetzt mal, haben wollen. So, und das Ganze ja auch irgendwo dann wahrscheinlich auch eine Metapher dafür war, dass sie selbstzerstörerisch handeln, die Leute. Und dass das alles, wie schon die Ärzte gesungen haben, ein großer Schrei nach Liebe ist. Alles ungeliebte Menschen, die irgendwie auch diesen Selbsthass einfach mit sich haben, mit sich führen. So. Und die Szene an sich war genau das. Der Typ hat sie erpresst, sie hat sich versucht, irgendwie Macht zurückzuholen in der Entmächtigung. So.
Yeah.
Und das würde ich sagen, dafür steht das erstmal.
Yeah.
Und dieses Bild, dass ausgerechnet eine Waffe ihnen anal eingeschoben wurde, ist ja auch ein Sinnbild für diese Militärfanatiker.
Ja. Yeah.
So. Und auch für diese Waffenlobby ein bisschen.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich auch damit ein bisschen gemeint. Ja. Und insgesamt mehr ist es dann auch wieder nicht. Also beziehungsweise das ist es dann, glaube ich, auch. Und ich glaube, das ist auch irgendwie die Figur von dieser Perfidia. Diese ist ja eine Afroamerikanerin, die ganz klar vorne wegreitet, um diese Revolution anzufeuern und sich gegen die, ich sag mal, Machtmenschen durchzusetzen und den Schwächeren auch irgendwo zu helfen, sich irgendwo auch selbst darzustellen. Das stimmt auch. Und am Ende daran oder in diesem Intro, sag mal, daran scheitert und auch zur Verräterin wird. Und ich verstehe auch die Kritik, dass man eine afroamerikanische Frau so darstellt. Das ist natürlich auch schwierig, weil sie wird sexualisiert. Sie kommt in diese sexuelle, diesen Austausch mit diesen Faschisten und verrät noch ihre Leute.
Ja.
So, und lässt auch noch ihr Kind im Stich und. Jetzt ist aber die Sache, und das finde ich, ist ein Punkt, den man dabei nicht vergessen darf, ist, warum muss sie denn all das schaffen?
Ja.
Warum muss sie denn überhaupt die perfekte Heldin sein? Weil ich glaube, mein Gedanke ist eher derjenige, dass ich es problematisch finde, dass man ihr das so krass, dass man sie dafür verurteilt, dass sie all das nicht geschafft hat. Wie soll das denn ein Mensch schaffen? Und warum muss ausgerechnet sie all das schaffen? Das finde ich viel schwieriger.
Ja.
Weil im Gegenteil, es ist total menschlich, dass du bei diesem ganzen Druck, diesem ganzen Mächten gegen dich, dass du das nicht aushältst, dass du auch irgendwie zusammenfällst.
Ja, und dass du auch menschlich bist und deine Fehler hast und daran scheiterst halt, weil es strukturelle Dinge sind.
Ja, und dass das vielleicht gar kein Fehler ist, sondern wie guck dir, wenn man sich die Welt anguckt und die Kriege, die geführt werden und diese Unmenschlichkeiten, die passieren, wir idealisieren immer und denken, ja, das müsste doch so und so sein. Nee, es ist nicht so einfach.
Mhm.
Wenn du irgendwo bist und wirst fucking, Trigger Warning, gewaterboardet, das schafft kein Mensch.
Ja.
Wenn du gefoltert wirst, wenn du in eine Situation kommst, dann ist das immer so glorreich in Film dargestellt. Aber so einfach ist es dann nicht.
Das finde ich auch tatsächlich an dem Film so gut, dass es so gescheiterte Personen sind. Auch die Figur von dem Leonardo DiCaprio, der irgendwie da so reinrutscht in diese Widerstandsgruppe und so. Das ist irgendwie keine Heldengeschichte so wirklich. Es sind Helden, es kommen Helden vor, aber es ist alles ein bisschen messy und so.
Und außerdem, und das ist ja der nächste Schritt, es ist ja auch ein Generationenfilm. Es geht ja darum, dass Generationen etwas ausbaden und sich entwickeln aufgrund der vorangegangenen Generationen. Und deswegen wird ja auch die Tochter so wichtig. Denn die zum Beispiel, die kommt auch in eine entmächtigende Situation, aber sie selbst ermächtigt sich wieder.
Ja.
Und das finde ich ist auch wichtig, weil wir wollen immer alles gleich haben, aber wir müssen auch den Prozess betrachten. Und ich finde, das erzählt der Film sehr gut.
Ja,
und also nur so, ich will das jetzt nicht klug scheißen und vor allem auch, weil verständlicherweise auch Menschen, POC-Menschen, das kritisieren, ist alles legitim.
Mhm.
Und ich weiß es auch nicht besser als irgendwer. Ich sage nur, vielleicht nicht diesen Ansatz vergessen, dass wir auch irgendwie dadurch auch Druck aufbauen, dadurch auch eine Idealisierung stattfindet, die unfair ist.
Ja.
Ja? Das waren jetzt nur meine 3 bis 15 Cent.
Du, danke dafür.
And preach it, man.
Preach it.
Tobi, ich fand den Film toll.
Ich auch.
Ich fand ihn sehr gelungen.
Ich würde allen ans Herz legen, das zu schauen. Es ist ja lustig teilweise.
Ja, der Humor ist toll. Du hast auch eine ganz großartige Figur mit dem, nicht Benicio del Toro.
Doch,
so Benicio del Toro. Das ist der Name richtig. Und er ist zum Beispiel eine andere Facette von einer migrantischen Person, die, ich sage mal, aus dem Stillen heraus Gutes tut.
Ja.
Und
da ist auch nicht sehr viel Heroisches so im Vordergrund, sondern einfach eine gewisse Ruhe. Allein nicht, wie er da in dieses Haus geht und in jedem Zimmer sind 15 Leute.
Ja, ja.
Und er kennt alle und es ist so.
Und er kümmert sich und schützt die und so weiter und so fort. Und ich finde auch ganz wichtig, weil viele vergleichen das immer miteinander. Ja, er ist der eigentliche Gute und diese. Und das finde ich auch wieder Bullshit. Er ist ja eine andere Situation. Er charakterisiert eine andere Figur. Mit einer anderen Lebensrealität, die überschneidet sich zum Beispiel auch mit der Perfidia.
Mhm.
Aber nur weil dir vielleicht, nicht du jetzt, sondern generell Leute, die das kritisieren, seine Herangehensweise mehr taugt, heißt es nicht, dass die andere Herangehensweise nicht auch eine Validität hat. Oder das finde ich immer ganz, finde ich immer so schade, dass es immer, das ist jetzt der gute migrantische Held.
Ja.
Nee, er macht das toll und ich liebe seine Interpretation und ich liebe auch seine Geschichte. Aber das heißt nicht, dass das andere jetzt schlecht ist oder dass, wenn er in derselben Situation gewesen wäre, dass er so anders gehandelt hätte.
Ja.
Das finde ich auch wichtig. Er ist ein anderer Charakter und deswegen handelt er so. Fertig.
Mhm.
So. Aber das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil er auch immer der Sensei ist. Und ich finde, das charakterisiert er auch gut, dass er einfach ein Sensei ist, ein Lehrer.
Ja.
Deswegen Shoutouts an alle lehrenden Personen da draußen.
Absolut. Scheinbar ist der Film ja großer Flop.
An den Kinokassen.
Ja.
So war angesagt, bevor wir ihn geguckt hatten.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
Jetzt vor kurzem habe ich auch nochmal so einen Post gesehen, dass das so der größte Flop des Jahres ist.
Ja, es kommt noch an, wer es sagt. Momentan laufen auf den Straßen Amerikas bürgerkriegsähnliche Zustände mit irgendwelchen Eissoldaten oder nicht mal Soldaten, was sind das für Leute, diese Eisdinger?
Agents.
Agents, die genau das machen, was im Film beschrieben wird.
Ja. Das ist echt so perfide, dass das zur selben Zeit einfach aufkommt.
Ja, dementsprechend, ich will jetzt nicht sagen, wenn die Box-Office-Zahlen nicht stimmen sollten, okay, aber da kann man echt mal gucken, von wem die Kritik kommt und wer diesen Film vielleicht als unpassend findet zurzeit. Mhm. Weil er beschreibt eins zu eins das. Das zudem, Tobi, wir machen mal eine wilde Überleitung. Welche Rolle würdest du in einer Serie oder einem Film unbedingt mal spielen wollen? Kann was sein, was du noch nicht gesehen hast, aber kannst auch gerne was sagen, eine Rolle, wo du gesagt hast, das hätte ich gerne gespielt.
Ich würde gern zwei Sachen. Ich möchte gern einmal einen Priester spielen.
Tobi, das wirst du auch.
Danke. Ich glaube ganz fest dran. Und ich möchte einmal einen Agenten spielen, einen Doppelagenten.
Ja.
Vielleicht auch, was noch geiler war, eine Mischung aus den beiden Sachen.
Damn. Ein priesterlicher Doppelagent. Oder ein doppelagentlicher Priester?
We never know. Ja, und ich möchte auch mal so mir so eine Maske runterreißen.
Tobi, du weißt ja, ich bin auch ein Freund von Animes.
Ja.
Und es gibt so eine Serie bei Netflix, die heißt Spy Family.
Spy Family?
Ja.
Das klingt ja toll.
Und die Serie lege ich dir wirklich ans Herz.
Sind die wirklich eine Familie?
Ja, eben nicht wirklich.
Oh.
Sie sind eine Spy Family. Pass auf, und zwar das
Sind
Ding
da Kinder
ist,
involviert?
Ja.
Oha.
Und krass. Das Ding ist, ich spoiler nicht zu viel, die kann ich euch alle ans Herz
legen. Also die Kinder sind Agents?
Nein. Es geht um einen Typen, den du wahrscheinlich super spielen könntest, by the way, wenn es eine Realverfilmung gäbe. Und er ist ein Superagent. Und es ist in so einer fiktiven Welt, wo es eine östliche, keine Ahnung, ich weiß, für mich ist es das Interessante, weil man nicht so richtig unterscheiden kann, wer ist. Mhm. Aber er ist ein Agent von einer Seite der Welt.
Und es gibt zwei Seiten, und Ost und West.
Genau, so ungefähr. Und er ist gerade in Berlin.
Mhm. In Berlin?
Berlin, ja. Und muss da eine Familie gründen, um an eine bestimmte Zielperson ranzukommen. Und dabei trifft er dann auf die kleine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Oh Gott, der würde jetzt. Auf jeden Fall trifft er dann in einem Waisenhaus auf entsprechendes Kind. Aha. Die kann aber hell sehen. Nicht hell sehen, Bullshit. Die kann Gedanken lesen. Aha. Und durchschaut ihn sofort.
Okay.
Aber sagt sie ihm nicht, weil sie möchte gerne adoptiert werden. Und er braucht aber noch eine Ehefrau, weil er braucht ja die perfekte Familie,
yeah,
um an eine bestimmte Schule zu kommen, eine Privatschule, um dann an seine Zielperson ranzukommen.
Aha.
Nebenbei löst er ganz viele Fälle und macht ganz oft dieses Gesicht abziehen Ding.
Oha.
Ja. Und dann trifft er eine Frau, die auch unbedingt einen Mann braucht, ist aber eine Auftragskillerin eigentlich.
Oha.
Aber die wissen das alle nicht voneinander. Nur die Tochter weiß, wer ist.
Oha.
Aber niemand weiß, dass die Tochter, die kleine Maus, Gedanken lesen kann.
Das ist ja krass.
Und ich sag dir, das als Realverfilmung würde ich sofort mitspielen wollen. Es
ja.
ist so geil. Und es macht richtig Spaß. Guck dir das an.
Das schau ich mir an.
Das ist richtig toll.
Spy Family.
Und bei dem Priester-Ding, ich habe letztens Ich habe letztens Helden aus der zweiten Reihe gesehen mit Keanu Reeves.
Aha, habe ich noch nie gehört.
Da geht es um so einen Streik NFL-Football-Liga und dann müssen so Amateure herhalten, um dann die letzten drei Spiele zu machen, damit dann die Mannschaft in die Playoffs kommt und erfolgreich bleibt.
Mhm.
Bla bla bla. Und es sind dann so ehemalige Kaputte, die es nie geschafft haben, die müssen dann herhalten.
Ja.
Und eine Figur ist so ein Priester, so ein Preacher. Und da habe ich dich drin gesehen.
Der mitspielt. Der in dem Team mitspielt.
Der in diesem Team mitspielt. Das sind so unterschiedliche Charaktere.
Also ein sportlicher Priester. Und hat der dann trotzdem seine Kutte an beim Sport?
Am Anfang schon. Und da gibt es so eine Szene, da habe ich gedacht, das wärst so du, also würde ich dich so gerne drin sehen, wo dann sie als in den Mannschaftsbus zum Training fahren müssten zum ersten Mal.
Ja.
Und die ehemalige Mannschaft oder die eigentliche Profimannschaft sie empfängt, ganz wütend und demonstrierend und als Streikbrecher. Und er holt die Bibel raus und sagt, dass sie sich beruhigen sollen in the name of the Lord. Und ich finde das mit Tobias Resch in der Rolle, das hätte ich gesehen.
Sehr schön.
Ja, kann ich dir auch ans Herz legen.
Sagt dir der Film Corpus Christi was?
Nein, Tobi.
Den habe ich nämlich vor vielen Jahren einmal geschaut. Das ist ein polnischer Film und die Polen sind ja extrem katholisch. Und da geht's, das spielt so am Land und da ist so ein Gefängnis am Land.
Mhm.
Und einer von den Gefängnisinsassen bricht halt aus und kommt ins nächste Dorf und gibt sie dort als der neue Priester aus, weil natürlich herrscht auch dort Priestermangel und die erwarten einen neuen Priester und er kommt da und sagt, ja, ich bin der. Und dann spielt er diesen Priester, wo er eigentlich ein Gefängnisinsasse ist.
Ja.
Das hat mich auch sehr beeindruckt.
Ja, das klingt auch mega gut.
Ja. Du, und was ist eine Figur, die du gerne mal spielen möchtest?
Ich würde gerne mal so einen Captain spielen oder sowas. So ein Kommandant oder ein Commander oder irgendwie sowas in der Art. Ich finde das hier zum Beispiel bei Star Trek oder sowas, so ein Raumschiff-Captain finde ich großartig. Aber auch von einem Schiff, einem Piraten-Captain.
Echt?
Ja.
Würdest du die da in einer historischen Rolle sehen oder aktuell von einer Yacht oder so? Oder eben echt Piraten früher mit so einer Klappe und einem Haken oder nee, so modern?
Naja, ich fände natürlich auch, also was ich halt liebe, ist so dieses Wilde und Freie.
Mhm.
Auch zum Beispiel diese Interpretation damals von Johnny Depp von diesem Captain Jack Sparrow bei Fluch der Karibik. Das ist natürlich, also natürlich, das kann man nicht nachspielen. Das ist eine Filmfigur für die Historie. Aber so eine Freiheit, die man halt in der Piraterie als Schauspieler auch genießen würde, fände ich auch toll.
Weil es ein bisschen so ein Klischee ist, Piraten sind so und dann kann man mit dem mehr spielen, oder?
Ja, und auch weil sie auch ein bisschen da Freigeister sind, in der Filmliteratur natürlich jetzt, ne?
Ja.
Aber halt auch so Bösewichte irgendwie und das liegt mir. Und umgekehrt eben voll in der Zukunft, finde ich halt auch total spannend. Wenn man da sitzt und sagt, der Captain sagt dann immer Nummer 1 zum ersten Offizier, Nummer 1, Energie. Und dann geht der Warp-Antrieb an, ich lieb's. Und vor allem auch sind das immer so verkappte Heldenfiguren, zum Beispiel mit William Shatner damals. Das sind immer so Leute, die dann auch immer sich den Regeln widersetzen und sagen, anstatt dass sie, wie es ja eigentlich so wäre, auf dem Schiff bleiben, nur die Befehle geben.
Ich gehe da jetzt raus.
Ich gehe da jetzt rein. Nummer 1, kommen Sie mit. Oder Nummer 1, übernehmen Sie. Ich mache das alleine.
Ja.
Und ich liebe das, wenn man heutzutage guckt, gerade wenn man jetzt über Wehrpflicht redet. Es sind ja immer diese alten Säcke, die über die Jungen entscheiden. Ne? Und ihre eigenen Kinder würden sie natürlich niemals hinschicken.
Ja.
Natürlich nicht. Das ist ja zu edles Blut. Das darf nicht vergossen werden. So,
hat der Friedrich Merz Kinder?
Ja, hat er. Mhm. Das betont er auch regelmäßig. Er ist ja der erste Kanzler seit 350.000 Jahren, der mal Kinder hat. Man merkt es aber nicht so richtig. Ja? Man merkt nur, dass er ein Rich... Oh, sorry, jetzt werde ich nicht politisch. Ich reiß mich zusammen.
Ja, für alle Friedrich Merz-WählerInnen in unserem Podcast.
Get the fuck out of here. Get the fuck out of here, Leute. Also, ich
na, stay. Stay right where you are. Ja. Aber... Why?
And maybe stop, stay too right where you are. Egal. Ich bin einfach, mich nervt dieser Typ mittlerweile mit all dem, was er so rausgehauen hat in letzter Zeit, mit all seinen Taten und mit seiner Doppelmoral, kotzt mich so an.
Yeah.
Egal. Und ich finde halt das immer so schön, wenn dann die Leute, die Entscheidungen treffen, auch nach vorne gehen.
Ja.
Und
so einer gehen. Bist du ja auch. Ich werde das nicht vergessen, wie wir Fußball gespielt haben und du einerseits alle lobst für, keine Ahnung wann es nur für die geringste Sache, Lob und pushen und aber selber vorne ackern an der Front.
That's me, man. Mein Vater hat immer gesagt, wer führen will, muss auch folgen können.
Ja.
Das ist ziemlich militärisch tatsächlich.
Ja. Ja, absolut.
Ja, aber
und glaub, du würdest den Captain erfüllen, aber auch ad absurdum führen.
Unbedingt. Das finde ich ja das Großartige an solchen Rollen.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, so politische Sachen und so, was du da beschrieben hast, finde ich auch total schön. Dieses Charakterwechseln-Ding und sowas.
Ja.
Das wäre doch eh mal für uns eine Serie, habe ich gedacht. Ich würde total gerne mit dir so eine Krimiserie spielen.
Ja.
Von so zwei Leuten, die eben genau das machen, die immer wieder neue Rollen schlüpfen müssen, um ihre Aufträge zu erfüllen.
Ja.
Weil
Privatdetektive.
Deswegen guck dir Spy Family an.
Ja, das muss ich mir jetzt anschauen.
Weil das würde ich gerne adaptieren, aber vielleicht zu zweit.
Generell, Animes sind so gut geschrieben. Auch dieses Monster, was wir da jetzt geschaut haben.
Oh ja.
Das ist so cool geschrieben und ich finde es so schade, dass das nicht auf Deutsch gibt. Das gibt es nur auf Französisch und Japanisch und so. Aber es spielt actually in Deutschland, dann fahren sie da nach Nürnberg und nach München und was weiß ich, aber es gibt es nicht auf Deutsch. Was ist los?
Ja, ich ist mir echt auch ein Rätsel, gerade solche extrem guten Vorlagen,
die
könnte man wirklich toll verfilmen. Ich meine, ich verstehe es, wenn man jetzt Attack on Titan mit irgendwelchen riesigen Titanen nicht so gut verfilmen kann. Oder
ja, aber das spielt in Frankfurt am Bahnhof.
Ja, und es geht halt wirklich nur, Anführungsstriche, nur um solides Kammerspiel, theoretisch.
Ja, eigentlich ja. Es ist ja extrem viel Dialog die ganze Zeit.
Es gibt auch Action, aber solides Action, authentische Action.
Es ist nicht unmöglich, es umzusetzen.
Deswegen aber Spy Family zum Beispiel. Da sind manche Sachen mit dabei, die sind schön absurd. Das macht dann auch wieder Spaß.
Hat das so ein bisschen was von Die Unglaublichen oder diese Familie, was der?
Ja, im entferntesten Sinne, aber die sind halt sehr westlich-amerikanisierte. Es ist schon mehr Action. Die und
psychologisch.
Die Unglaublichen sind mehr Action, finde ich. Typisches Hollywood-Action.
Ja.
Aber Spy Family hat mehr diese Spion-Elemente drin.
Ja, verstehe.
Und das ist dann ein bisschen weniger
reißerisch und so.
Ja, nicht übersinnlich.
Ja.
Außer halt, dass die eine Gedanken lesen kann.
Aber das kann ja sein, oder?
Dass man Gedanken lesen kann nach einem Experiment?
Ja.
Ich nehme an, mit einem Chip im Kopf geht alles. Ich habe noch einen Film-Tipp für dich, Tobi.
Ja?
Apropos Vorlagen. Es gibt jetzt so eine Serie bei Netflix, die heißt Boots.
Mhm.
Die basiert auf der Literatur, dem Werk The Pink Marine, meine ich. The Pink Marine oder The Pink Soldier. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was von beiden.
Okay.
Und da geht es um einen queeren jungen Menschen, der natürlich bis auf seinen besten Freund ungeoutet ist und sein bester Freund möchte unbedingt ins Militär, wurde bei der Air Force abgelehnt.
Sein bester Freund oder sein Partner?
Bester Freund. Aha. Wirklich bester Freund, ganz wichtig. Mhm. Und der hat dann irgendwie bei den Marines, das ist glaube ich in den Anfang 90er rum, ich bin mir nicht ganz sicher mit der Zeit, gibt es dann so ein Ausschreiben, bring a friend, und dann kannst du zusammen mit dem den Dienst machen.
Hä?
Ja.
Dass du quasi zusätzlich an Soldaten anwirbst.
Genau. Und dann könnt ihr aber zusammen bring a buddy, so, weißt du?
Okay.
Weil das ist schon so eine schwere Zeit, deswegen sage ich, komm Tobi, lass gemeinsam hingehen, dann machen wir uns einen Spaß draus.
Ja, ja.
Genau. Und bei ihm ist es dann halt so, dass er sowieso nicht weiß, wohin mit sich und möchte sozusagen, ne, Marine.
Diese klassisch männliche, genau, Schiene.
Und möchte da irgendwie aus seiner dort dargestellten, sich selbst eingeredeten Schwäche, möchte
ausbrechen.
Er ausbrechen.
Ja, verstehe.
Genau. Und diese Serie hat 8 Folgen. Lege ich dir total ans Herz.
Okay, cool. Hast du schon alles gesehen?
Heute in der Früh zum Café die letzte Folge.
Wirklich?
Ja.
Oha, du schaust voll viel. Cool.
Ja, ja, ja. Ich träume immer noch davon, von meiner ersten Filmrolle. It will come maybe one day. Aber ich muss echt sagen, das ist wirklich, also ich finde wichtig, man spürt auch ein bisschen die amerikanisierte Kriegsverherrlichung.
Mhm.
So, auch du, selbst wenn du schwul bist, kannst du jemanden umbringen für Amerika? Das spürst du halt schon. Aber ich finde nicht, wenn man das auch ein bisschen durchschaut, finde ich die grundsätzliche Geschichte von queeren Personen im Militär extrem erzählenswert und sehr berührend auch teilweise und einfach auch interessantes Zeitbild, dass jetzt auch wieder solche, ich sage jetzt mal, Militärserien und Filme wieder on the rise sind.
Beängstigend eigentlich.
Sind immer da, aber halt anders. Wenn ich mir jetzt angucke, was war das vor kurzem mit Felix Kamera?
Im Westen nichts Neues.
Absoluter Antikriegsfilm aus Deutschland.
Ja.
Dann hatten wir vor kurzem Warfare, auch ein ziemlicher Antikriegsfilm von, hast du ihn gesehen?
Nee.
Schau dir den mal an, der ist echt krass.
Mhm.
Können wir sogar zusammen gucken, wenn du willst.
Ja, dann wird's zum besten Film überhaupt.
Ja, weil ich
wir ihn gemeinsam schauen.
Weil ich wollte noch auf den richtigen Moment warten, bis ich ihn mir richtig angucke.
Ja.
Und auf deiner, ich glaube, der soll sehr arg sein. Ich habe viele Ausschnitte gesehen, würde ich mir mit dir angucken. Und auch Antikriegsfilm. Und jetzt hast du wieder was, was schon mehr in die Richtung geht. Komm, mach mit. Und trotzdem was sehr Sensibles anspricht. Und das finde ich auch als Beobachtung sehr interessant.
Ja.
Ja. Schau dir das mal an.
Ja, schau mal an.
Weil wir wissen ja auch, oder?
Spy Family und Boots.
Und Boots. Weil, was ich auch super interessant finde mit dem Augenmerk, Homophobie ist ja zum Teil noch immer eigentlich eine Form von Sexismus. Das heißt, es ist ja immer auch die Ablehnung vom vermeintlich Weiblichen.
Ja.
Das ist ja auch ein Grund von diesem Hass.
Ja, Stichwort Pete Hegseth, dem Secretary of War, der alle Generäle einlädt und sagt, ob jetzt keine Schwächlinge mehr im Militär.
Genau.
Also keine Quoten mehr für Frauen.
Genau.
Keine, das ist ja keine auch Diversität mehr.
Genau, genau, genau. Und das finde ich auch sollte man im Hinterkopf behalten bei der Serie.
Mhm.
Weil das ist ja auch ein Ding, das ist ja keine Männerfeindlichkeit, wenn man jetzt in dem Fall homosexuelle Männer hasst, sondern man hasst ja eigentlich das, was man wahrscheinlich auch als weiblich betrachtet.
Ja.
So. Und das ist auch wichtig. Und deswegen auch mit dem Blick mal darauf gucken, auf die Serie. Nichtsdestotrotz sehr sehenswert.
Sehr schön.
Ja.
Danke für deine vielen Tipps.
Auch schön gespielt teilweise. Finde ich zum Beispiel wäre auch eine tolle Bühnenfassung. Finde ich als Musical wäre das auch geil.
Echt?
Ja, Mann.
Würde ich auch mitspielen. Mann.
Ja. Weil ich würde auch.
Welche Musik ist da vorherrschend? 80er Musik oder?
90er, glaube ich. Also man kann jetzt nicht. Was ist das? Backstreet Boys. Nee, die sind 2000er, ne? Nee, Queen. Queen wurde auch viel da. Die sind ein bisschen früher, so 80er, glaube ich, ne?
Mhm.
80er, 70er?
I don't know.
Auch sehr ironisch, wo sie dann so eine Szene haben, wo sie We Are the Champions von Queen singen.
Mhm.
Und es geht ja sehr viel um dieses Ablehnen. Und es ist ja theoretisch sogar illegal gewesen, homosexuell zu sein und geoutet zu sein. Durfte es nicht im Militär sein in der Zeit.
Mhm.
Ja? Und dann singen die da alle, obviously, Freddie Mercury, We Are the Champions. Das ist dann auch fand ich eine sehr, sehr gute Idee vom.
Ja. Es ist ja lustig, dass Trump zu YMCA danced hat.
Ja. Im Endeffekt. Ja, es ist.
Ja.
Tobi.
Rico, sehr, sehr spannend. Ich werde mir das alles anschauen.
Gib dir das auf jeden Fall. Aber Warfare, guck dir mal den Trailer heute an.
Ja.
Weil das würde ich eh gerne bald mal schauen. Was würde ich noch sagen? Tobi, bevor wir das jetzt hier abschließen, die ganze Kiste, was ist eine Sache, die du gerne mal mit uns beiden verfilmt sehen würdest?
Privatdetektive, beziehungsweise so eine Mischung, das haben wir eh schon mal gesagt, Polizist, entweder Hans und Maxe, oder eben so eine Mischung aus einem Polizisten und einem, der nicht mehr bei der Polizei ist, sondern eben mittlerweile Privatdetektiv ist.
Ja.
Und aus diesem Zwiespalt aus Institution und wildem Westen, sowas würde ich gern einmal machen.
Ja, bin ich sofort dabei. Und ich finde auch, und das können wir uns auch, wenn du dir Spy Family anschaust, mein Gott, ich habe so viel Werbung jetzt dafür gemacht. Ich finde es auch cool, wie sie eine authentische Welt nehmen, aber sie so verfremden, dass man mehr Freiheit hat.
Mhm.
Man kann so historisch sein, aber man muss es auch nicht, weil es gibt die Welt nicht wirklich, aber es gibt sie schon.
Ja.
Das finde ich auch immer ganz cool. Du kannst so einen Stil fahren von so einer bestimmten Zeit, ohne komplett akkurat zu sein.
Ja.
Ja, das finde ich auch sehr nice. Tobi, was würdest du sagen für die Filmwelt da draußen? Würdest du dir wünschen in Zukunft? Was soll mehr gezeigt werden?
Mehr Scheitern von Heldenfiguren möchte ich gern sehen. Wenn es männliche Figuren gibt, dann möchte ich, ähnlich wie bei One Battle After Another, mehr sehen, wie die scheitern.
Ja, also
und
weniger.
Nicht so heroisch.
Weniger idealisieren.
Weniger idealisieren und weniger heroisch, sondern mehr dieses reale Leben, das man bei den kleinsten Sachen verkackt. Das möchte ich sehen.
Ja.
Was möchtest du mehr sehen?
Ich möchte ähnlich zu dem, was du sagst, ich möchte weniger Idealisierung sehen von historischen Figuren.
Mhm.
Ich finde Biopics nicht uninteressant, aber beispielsweise Stichwort Oppenheimer.
Ja.
Ich finde, also der wird so dargestellt als der intelligenteste Typ of all time.
Ja.
Aber er konnte nicht drauf kommen,
dass die dann
die Atombombe benutzen würden. Das ist der einzige Punkt. Also ist auf alles gekommen. Hat alles durchdacht, sein ganzes Team, die ganzen Strukturen und das ganze politische System, wie der Weltkrieg funktionieren wird, was man braucht. Aber er ist nicht drauf gekommen, dass die das benutzen würden. Und dann wird er so als Märtyrer dargestellt und als Anti-Held. Und da mögen auch viele Ungerechtigkeiten passiert sein. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber solche Sachen gehen mir gerade in dieser Verwestlichung oder von dieser amerikanisierten Filmlandschaft ein bisschen auf die Eier mittlerweile. Und deswegen kann man noch total schöne Beispiele gerade im asiatischen Raum sich betrachten.
Ja.
Parasite, unglaublicher Film.
Ja, wo es mehr Ensemble-Filme sind und nicht so eine Figur das ganze Leiden der Welt auf sich nehmen muss
und
dann halt immer nur der Held sein muss und so. Die Tragik liegt ja darin, dass du eine Perspektive hast auf eine Sache. Ich habe eine andere Perspektive, die auch legitim ist und eine dritte Person hat nur eine.
Ja.
Und aus dieser Unvereinbarkeit von unseren Perspektiven ergibt sich das dramatische Moment.
Ja, und ich glaube auch, dass das jetzt nicht heißen soll, man muss ja auch mit den Leuten, rettet die Katze mäßig, Empathie empfinden, damit man mit ihnen mitgehen kann. Das ist gar nicht damit gemeint. Ich meine nur, dass manche hochgeförderten Hollywood-Megafilme, die wir uns ja alle irgendwie angucken müssen, weil sie uns die ganze Zeit unter die Nase gehalten werden, sondern dass man so ein bisschen schaut, dass das nicht alles so banal idealisiert wird. Ne? Deswegen finde ich gerade diese Figuren in One Battle After Another wirklich gut.
Ja.
Ja, Tobi, Filmtipp, was gibst du den Leuten noch mit?
Schaut euch One Battle After Another an.
Nice. Ich sag, schaut euch One Battle After Another an, schaut euch Spy Family an, schaut euch Boots an. Und dann schaut euch
Turtlenecks an.
Turtlenecks an.
Und kommentiert in unsere Kommentarspalte, wie es euch geht.
Ja.
Und wie euch die Filme gefallen haben.
Ja, macht ihr mal Filmempfehlungen.
Ja, macht ihr mal Filmempfehlungen.
Ja, sagt ihr mal was. Mann.
Immer müssen nur wir reden.
Das ist auch euer Podcast hier. Na gut, Leute, dann sagen wir jetzt mal Bussi.
Und Baba.